dann eigentlich sind, weil wir sonntags dann meistens in anderen Gemeinden dienen und dass ihr mal seht, was von dieser Gemeinde von Reichtum ausgeht, wie wir auch anderen Gemeinden dienen. Es sind auch zwei Gemeinden, die ein bisschen eine engere Anbindung wollen, wo wir dann regelmäßiger sein werden. Also nächsten Sonntag, wenn ich nicht da bin oder Annette und ich nicht da bin, wird Jürgen euch sagen, wo wir sind. Und ich sage euch heute, wo Jürgen ist. Jürgen ist im Bett. Und zwar hat ihn diese Woche die Influenza A erwischt und ihm geht's ziemlich dreckig. Und jetzt hat's auch noch die Sarah erwischt mit Fieber. Und deshalb beten wir einfach von hier aus, dass so ein richtig fetter Segen jetzt zu Justus hochgeht und einfach sie berührt und dass nicht die Influenza A sich ausbreitet, sondern dass sie auch, wenn sie nicht hier sind, was erleben von der Kraft, die hier wirkt. Super. Ihr seht hinter mir das Predigtthema, ach, aber auf. Und ich möchte euch zu was herausfordern, was mir selber überhaupt keinen Spaß macht. Also ihr kennt so manche Gemeinden, da muss man immer was nachplappern oder immer so bekennen. Kennt ihr das so? Steh mal auf und sag, Gott ist gut und alle, Gott ist gut. Und liebe ich überhaupt nicht. Aber ich möchte euch heute Morgen mal herausfordern, dass ihr diese drei Worte mit mir zusammen aussprecht. Dass ihr einfach mal vertraut, was diese drei Worte bedeuten. Können wir das machen, dass wir mal diese drei Worte gemeinsam bekennen auf drei? Eins, zwei, drei. Ach, aber auch. Oh, vielen Dank, das tut gut. Ein paar haben mitgemacht. Ich garantiere euch, ihr werdet die Predigt wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Und diese drei Worte, und das ist mir wichtig, werden euch auch über das ganze Jahr 2026 begleiten. Weil ihr habt jetzt gerade Wort Gottes ausgesprochen und in meiner letzten Predigt habe ich ja gesagt, dass es eine enorme Kraft hat, wenn wir das Wort Gottes aussprechen im Gebet, in der Anbetung, in unserem persönlichen Leben. Und diese drei Worte sind aus dem Psalm 3, deshalb kann man sich's gut merken, Psalm 3. Diese drei Worte, ach, aber auch, ihr habt Wort Gottes ausgesprochen. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde im Norden von Deutschland, Kiel. Da bin ich einmal im Jahr. Und dann kam eine Schwester so auf mich zu und ich merkte schon, so wie sie auf mich zukam, die will mir irgendwas so ein bisschen mitteilen. Und dann hat sie gesagt, du, als du das letzte Mal da warst, deine Predigt, die hat mich noch ganz schön lang beschäftigt. So als Vorwurf. Und ich habe dann gesagt, jetzt komm mal runter. Das war genau mein Ziel, dass dich meine Predigt noch lange beschäftigt. Und es wäre auch heute Morgen mein Ziel, dass euch die Predigt noch ganz lange beschäftigt im Jahr 2026. Diese drei Worte finden wir im Psalm 3, ach, aber auf. Und diese Abschnitte sind auch dann schön durch ein Pausezeichen voneinander getrennt, weil diese drei Worte drei ganz bestimmte Aussagen und Wahrheiten uns mitgeben. Und immer, wenn dann so eine Aussage vorbei ist, kommt Sela, also ein Zeichen, dann die Musikerpause, macht mal Stopp. Jetzt atmen wir durch, bevor dann die nächste Wahrheit kommt. Also Psalm 3, ach, aber auf. Wir schauen uns die erste Aussage an. Ach, Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Selah, Pause. Was ist das eigentlich vom Psalm? Psalm 3 ist ein Morgenlied von David in böser Zeit. Cool, oder? Morgenlied von David in böser Zeit. Könnte doch sein, dass in 2026 ein paar, wie im Epheserbrief heißt, böse Tage kommen, oder? Oder Salomo hat mal gesagt, es gibt ein paar Tage, da sagen wir, die gefallen mir nicht. Diese Tage waren böse. Absalom hat eine Intrige gegen den eigenen Papa angestachelt und er musste fliehen vor seinem eigenen Sohn. Ein König auf der Flucht, er hat gezittert. Und er sagte, hey, das Leben ist gerade alles andere als schön. Ich bin gedisst von meiner Familie und habe mir meine Ehre genommen. Wow. Und habt ihr gesehen, dreimal kommt hier viele, viele Feinde, viele erheben sich gegen mich und viele sagen, er hat keine Hilfe bei Gott. Das sind die Momente, wo deine Arbeitskollegen, vielleicht deine Nachbarn, deine Freunde sagen, was bringt dir eigentlich dein Glaube? Guck mal, du bist genauso krank wie ich und ich glaube nicht an Gott und du glaubst an Gott und trotzdem ist dieser Einschlag in deinem Leben, der Verlust, jemand wurde herausgerissen. Was bringt denn dein Glaube? Viele sagen das hier zu David. Weißt du, und diesen Anteil in seiner Seele, diese Nöte, dieses Ach, bringt er zu Gott. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch in diesem Jahr 2026 einen Ort haben, eine innere Gewohnheit haben, wo wir die Achs in unserem Leben verarbeiten können. Wisst ihr, wir suchen schlechte Zeiten nicht, die kommen von ganz alleine, schon mal gemerkt. Also ich suche die Probleme in meinem Leben nicht, die kommen von ganz alleine. Aber wenn sie da sind, wenn die Achs da sind, dann braucht es einen Ort, dann braucht es einen Platz, wo ich das verarbeiten kann. Wo ist denn der Platz zur Verarbeitung? Und ihr seht die Bibelstelle Matthäus 6, Vers 6. Überschrift von dieser Bibelstelle ist, geh in dein Zimmer. Könnt ihr euch noch früher erinnern, die tollen Erziehungsmethoden unserer Eltern, wenn man was irgendwie verbockt hat, geh in dein Zimmer. Ja, warum denn? Aber ganz alleine. Und dann denkst du mal drüber nach. Ja, über was? Man hat ja nicht gesagt, über was man nachdenken soll, oder? Irgendwas ist runtergefallen und jetzt gehst du in dein Zimmer und denkst drüber nach. Ja, über was denn? Und Jesus sagt dir auch, geh in dein Zimmer. Aber er sagt uns, was wir da tun sollen. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Der Platz für unsere Achs, ach Herr, der Feinde sind so viele grande Probleme, sogar familiäre Probleme, interfamiliäre Probleme, finanzielle Probleme, ach Herr. Und Jesus sagt, da gibt es einen Platz für dich und der ist in deiner stillen Kammer. Mach die Tür hinter dir zu, lass dein iPhone, lass das Telefon draußen, lass alles draußen, jetzt ist es nur du und Gott. Und ein Vater, der ins Verborgene hineinsieht, wird es dir belohnen. Da ist ein Austausch da. Du redest nicht mit der Wand, sondern wie wir gerade gesungen haben in diesem letzten Lied. Wir sind an dem Ort im Arm unseres Vaters und wir können unser Herz mitteilen und er hört uns tatsächlich zu und interessiert das, was dir Mühe macht. Geh in diesen Ort hinein. Ist dir in diesem, und jetzt schaue ich mal in diese Richtung, unsere Beter, die ja jeden Montagabend unten beten, die haben so, glaube ich, eines ihrer Lieblingslieder ist 222, 222 aus dem Pfingstjubel. Kennt ihr das? Welch ein Freund ist unser Jesus. Was heißt es da doch dreimal in diesem kostbaren Lied? Und wenn das und das und jenes passiert, was ist die Lösung? Dann gehe ich ins Gebet. Ich möchte euch das mitgeben. Ihr habt einen Platz, ihr habt einen Ort. Das ist nicht hier in der Gemeinde, in der Kirche, sondern es ist der Ort bei dir zu Hause. Ist es dein Auto? Ist es dein Kämmerchen, wo du betest? Aber du brauchst einen Ort für die Achs in deinem Leben. Bei uns war eine Frau in der Gemeinde, Annette, weiß, von wem ich spreche, die hatte ziemlich tiefe Einschläge in ihrem Leben erlebt. Eine dramatische Scheidung. Scheidung ist immer dramatisch, aber bei ihr war es echt dramatisch. Und ich habe so viele Gespräche mit ihr geführt. Sie kam regelmäßig zu mir ins Büro. Und in einem Gespräch flüstert der Heilige Geist und sagt, frag sie mal, ob sie auch regelmäßig für ihre Problematik betet. Ich sage, wow, das kann ich doch nicht machen, oder? Ist doch unhöflich als Pastor. Und dann habe ich nur extra noch mal ein paar andere Bibelverse und der Heilige Geist fragt sie, ob sie selbst auch für ihre Nöte betet. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen, so als junger Pastor, und habe gesagt, hey, du erzählst mir das jetzt schon das vierte, fünfte, sechste Mal, immer ganz ausführlich mit allen Einzelheiten und dann wird es ausgeschmückt und jedes Mal, wenn man es dann in jemand mitteilt, wird es noch dramatischer. Kennt ihr das? Ah, das muss ich jetzt auch noch sagen. Und das sind, dann habe ich gesagt, hast du eigentlich schon mal über die Problematik gebetet? Und dann sagt sie, nee, warum? Warum? Was sagt die Bibelstelle? Wenn du eine Not hast in deinem Verborgenen, geh zuerst in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer. Geh in diesen Ort, kultiviere einen Ort, einen Tag, kultiviere eine Zeit am Tag, wo du die Achs in deinem Leben Gott mitteilen kannst. Ach, Herr. Und interessant ist, in der Bibelstelle, in diesem ersten Part, ach, Herr, kommt auch ganz oft das Wort Ich vor. Weißt du, im Gottesdienst sollte es relativ wenig um mich, meiner, mir gehen. Aber in deinem stillen Ort geht es um dich. Ich, Herr, ich habe viele Probleme. Ich. Aber das ist in deinem stillen Ort, wo du das mit Gott teilst. Das Zweite, jetzt kommen wir zum Aber. Im Vers 4, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berg Selah. Pause. Ach, jetzt sind wir beim Aber. Fällt euch auf, dass es jetzt vom Ich zum Du geht? Ich. Nee, du, Herr. Du, Herr. Jetzt sind wir bei dem Aber. Aber du, Herr. Jetzt geht es nicht mehr nur um mich, sondern jetzt geht es darum, wer ich bin in Christus. Nicht wie groß meine Probleme sind, sondern wie groß mein Gott ist. Und jetzt heißt es hier, Gott ist da. Alles, was die vielen Freunde gesagt haben, war eine Lüge. Wisst ihr, oftmals wird auch von manchen Pastoren sehr inbrünstig gepredigt, dass Jesus am Kreuz von seinem Vater getrennt war. Das stimmt nicht. Er meinte, er sei getrennt von Gott, weil er so in dieser Sünden der Welt, die auf ihn gelegt wurden, verstrickt waren, dass er den Vater nicht mehr wahrnehmen konnte. Im 2. Korintherbrief heißt es aber, Gott aber war in Christus mit am Kreuz. Er hat ihn nicht mehr empfinden können. Und die Realität, die Wahrheit ist, egal wie groß deine Probleme sind, deine Herausforderungen, ob du das spürst oder nicht, Gott ist da. Und das erkennt jetzt David hier. Und er sagt, Mensch, bin ich doof gewesen. Ich bin gedisst, ich bin auf der Flucht. Ich bin die Schande eigentlich für alle umliegenden Völker. Mein eigener Sohn macht eine Intrige gegen mich. Was denken denn all diese anderen Könige? Und Gott sagt, hey, ich bin deine Ehre. Rück deine Krone zurecht, Kinder des Krönchen zurechtrücken, aufstehen und weitergehen. David, hör mal her. Ich bin dein Schild, du kannst diese feurigen Pfeile auslöschen. Und ich bin deine Ehre, ich bin bei dir. Es ist auch der Moment, und das unterscheidet das persönliche Gebet, wo wir vielleicht auf unseren Knien sind, wo wir auch die Dinge bei Gott ausschütten. Aber wenn das Aber kommt, ist der Moment, wo wir unsere Hände in der Anbetung ausstrecken, unsere Antennen und damit der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen, wir erheben uns über die Probleme, weil wir Gott erheben. Ich kann mich noch gut erinnern, wir dachten immer früher in unserer Gemeinde, wir waren so 2, 3, 4 junge Leute, dass wir eigentlich so die Motoren sind in der Gemeinde, auch unser junger Pastor, er kam mit 26 von der Bibelschule, aber die heimliche Leiterin, das war eigentlich die Else. Das war eine Frau des Gebets und egal, was du tun wolltest in der Gemeinde, es musste an der Else vorbei. So. Aber hey, die hat auch sehr viel bewirkt. Und ich kann mich noch erinnern, da war so eine Gruppe aus dem Schwarzwald, so gut, sage ich mal, Bibelfeste, Bad Liebenzeller, die kamen zu uns in der Gemeinde und haben gesagt, hey, wir sind so eine Gruppe mit 30 Leuten, wir möchten uns euch ein bisschen anschließen und ja, und dann schauen wir mal, vielleicht können wir eine Gemeinde gründen, das haben wir dann später gemacht, wie auch immer. Und in den Gebetsabenden waren also diese bibelfesten, gut fundierten Bad Liebenzeller so mit ihrer Art und Weise Gott anzubeten und wir sind alle gestanden und die sind gesessen. Und die Else ging zu dem Leiter von denen in der Gruppe und hat gesagt, du starrst jetzt auf, er hat mir Rücken eingeschlagen und hat gesagt, jetzt hebst du deine Hände hoch, sonst wird das nichts mit der Gemeindegründung im Schwarzwald. Würde ich jetzt nicht unbedingt so machen, okay. Aber die Else durfte das. Hey, ab dem Moment, komischerweise, Egal welche Lieder wir gesungen haben, alle gut sozialisierte Bad Liebenzeller sind ab dem Moment alle so in der Anbetung gestanden. Und dann kam der, dem die Else so in den Rücken geschlagen hat, ein sehr guter Freund von uns, der Martin, hat später gesagt, du, das war brutal wichtig, dass die das gemacht hat. Ich bin ein bisschen netter wie die Else, ich möchte es ein bisschen anders ausdrücken. Ich habe ein Zitat gefunden, wenn dein Leben eine Achterbahn ist, reiß wenigstens die Hände oder die Arme hoch, wenn es bergab geht. Schon mal gemerkt, in so einer Achterbahn, so die, wenn es hoch geht, alles so, wenn es runter geht, hey, wenn es runter geht und in der Geschwindigkeit runter geht, dass dir schwindelig wird, dann reiß wenigstens die Arme hoch und bete Gott an. Ich meine das wirklich ernst. Es macht einen riesigen Unterschied, ob wir ach, Herr, ach, Herr, ach, Herr, oder ob wir hier an diese Stelle kommen, aber du, Herr, aber du, Herr. Paulus in 2. Korinther 4, er sagt eine ganz, ganz zentrale Wahrheit. Er sagt, wir haben diesen Geist des Glaubens in uns. Wir haben eine Substanz in uns und die wird aktiviert, indem wir den Umständen des Lebens ein Aber entgegensetzen. Kein schwäbisches Aber. Kennt ihr das? So Leute haben immer ein Aber. Ja. Sondern ein biblisches Aber. Der Paulus schreibt, ich habe viele Schwierigkeiten, Hände hoch, aber ich bin nicht machtlos. Das ist die Wahrheit, oder? Und dann, ich bin oft ratlos, bin ich auch. Aber ich bin nie verzweifelt. Hey, alle die kleine Kids haben oder Kinder in der Pubertät, also ich umarme einen Kaktus, ich bin oft ratlos. Aber nie verzweifelt. Das ist ein Unterschied, oder? Aber verzweifelt ist oder ratlos. Ich werde unfair behandelt. Ach was, als Christ wird man unfair behandelt. Ja, steht in der Bibel. Ja, ich wollte doch nur das Beste und jetzt werde ich sogar noch unfair behandelt. Jetzt wird sogar mein Gehalt gekürzt. So war es bei einem Freund von mir, weil er gesagt hat, ich werde bei der Hotline am Telefon keine Lüge mehr sagen. Ja, aber wenn jemand anruft, dann sagst du einfach, ja, wir sind dran, das Problem wird bald gelöst. Nee, gleiche Lüge wie Stuttgart 21 wird nächstes Jahr fertig. Und er hat einfach gesagt, ich lüge nicht mehr, hat mir ihm den Gehalt gekürzt. Ach, ich werde unfair behandelt. Und dann sagt Paulus, aber bei Gott habe ich Verständnis. Ich bin oft am Boden. Hey, keine Schande, wenn du 2026 öfters mal auf die Schnauze fällst. Aber er sagt, aber ich stehe jedes Mal wieder auf. Aber, hey, wenn es eine Achterbahn nach unten geht, bleib nicht stehen beim Ach, Herr, sondern aber, Herr, mit dir stehe ich wieder auf. Und dann kommt da der Zwischenteil. Ich liege und schlafe und erwache. Ach was, du auch, David? Mache ich auch manchmal. Ich liege und schlafe zu wenig und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Echt jetzt? Woher kommt es? Die sich rings um wider mich legen. Kleiner Zwischengedanke. Schlaf ist ein ganz wichtiger Index, wie deine Seele Dinge verarbeitet. Hey, und ich schlaf, wie älter ich werde, auch weniger als früher. Aber wenn dir die Dinge den Schlaf rauben, hör mal, das ist eigentlich schon, Dinge rauben dir den Schlaf, dann lass dir es nicht rauben. Ich hatte mal bei uns in der Gemeinde so, Stadthalle Korntal waren dazu über 300, manchmal so 320 Besucher, hatte ich so einen Eindruck und habe gesagt, ich glaube, es ist jemand hier, der hat massive Schlafprobleme. Und und ich bitte dich, komm nach vorne. Auf einmal standen die über die Hälfte der Gemeinde vorne. Ich sage, hey, nochmal, ich habe das falsch verstanden. Nur wer massive Schlafprobleme haben. Und 2, 3 Mütter haben gesagt, wir haben massive Schlafprobleme, wir haben kleine Kinder. Okay. Vielleicht müssen wir mal einen Aufruf machen, Martin, alle, die Schlafprobleme haben, kommen nachher, Empore bricht nach unten, weil alle oben sind. Hey, aber wenn dir Dinge den Schlaf rauben, Gott kann dir helfen. Und jetzt kommt etwas. Jetzt kommt es auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und du zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Selah. Hey, David wird jetzt ziemlich angriffslustig, also bitte nicht nachmachen. Er sagt, Gott soll das machen, nicht du, okay? Hier steht nicht, ich schlage alle meine Frevler auf die Backe. Sondern er bittet Gott zu handeln. Und ja, er ist ein bisschen angriffslustig und er sagt, Gott, alles, was mir den Schlaf raubt, alles, was gegen meine Ehre ging, ich bitte, Herr, dass du das regelst, dass du handelst. Beim Ach war ich, beim Aber war du. Jetzt ist es der Herr, er. Er wird es machen. Und wisst ihr, deshalb ist auch und jetzt spreche ich schon wie unser ehemaliger Bundestrainer Jogi Löw, die höchste Form, also hoch kann man eigentlich nicht deklinieren, noch mehr oder noch mehr erweitern, die höchste Form der geistlichen Kampfführung ist was? Anbetung. Das ist die höchste Form, dass wir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Ach, aber auf, Herr. Jetzt in Herr steckt drin, er wird es machen, er wird es richten. Und ich feiere diesen Teil von diesem Lied, der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Auf, Herr, mach du. Mein Job ist, ihn anzubeten. Ich anbete dich. Ich erhebe dich, Herr, und komm, handle du. Mach du es, Herr. Du entspannst in dem Wissen, dass durch deine Anbetung du die Kräfte des Himmels aktivierst, dass Gott handelt in seiner Gerechtigkeit. Und dass er die Dinge regelt, dass er die Feinde zerschmettert. Wisst ihr, unsere Seele vor Gott auszuschütten ist kostbar. Und ich wünsche dir solche Momente in deinem Zimmerchen oder wo immer du das kultivierst, unsere Seele auszuschütten, gemeinsam auch im Lobpreis zu stehen, uns zu ermutigen. Ja, vielleicht in der Anbetung. Probier's doch mal, wenn neben dir jemand so sitzt, dann ganz sachte, also nicht wie die Eltern, hey, komm, jetzt heb mal deine Hände hoch. Das setzt was frei. Komm, anbete ihn trotzdem. Die Else, die war so eine richtige Schwäbin, die hat immer gesagt, ohne Weg. Also das heißt übersetzt trotzdem, trotz allem. Die hat immer gesagt, komm, tut Hände auf, ohne Weg, mir betet ihn an. Hey, das Ach ist kostbar, Lobpreis ist kostbar, aber es gibt nichts Vergleichbares, wenn wir in diesen Ort, in diesen Raum kommen, wo wir ihn anbeten und total loslassen können und wissen, dass er handeln wird, dass er es machen wird. Und das war mir nochmal so wichtig, euch mitzugeben, es gibt nichts Vergleichbares, was diese lebendige Gegenwart Gottes eigentlich bedeutet und was sie bewirkt. Als David in diesen Ort hineinkam, wo er seine Achs los hatte, wo er auch durch Lobpreis die Größe Gottes erkannte und wo er dann aber in diesen Raum der Anbetung hineinkam, da kam er auch wieder in seine Würde als König hinein und er endet diesen Psalm, dieses Jammerlied, dein Shalom komme auf dein Volk. Hey, als König spricht er jetzt nicht nur aus, dein Segen komme auf mich, arme Wurst, sondern dein Segen, dein Shalom komme auf dein gesamtes Volk. Ich bin immer noch der König, auch wenn ich gerade unterwegs bin und vor meinem Sohn fliehe. Aber vor dir, Gott, bin ich immer noch in der Berufung und ich möchte, dass mein Volk gesegnet wird. Und er aktiviert das Übernatürliche in seinem Leben. Ich habe eine Zeichnung dabei und da gibt es eine Auslegung dazu. Und bitte versteht es nicht falsch. Und wir Deutschen, bei uns ist immer entweder oder. Aber im hebräischen Denken ist es viel holistischer, viel einheitlicher, viel gemeinsamer zu denken. Ich glaube, dass vor allem der Ort ist für die Achs in deinem Leben, ist zwischen dir und Gott. Wir kommen nicht zusammen im Gottesdienst, in erster Linie unsere Achs voreinander auszubreiten. Oh, habe ich viele Probleme. Oh, Das ganze Ach ist eine Sache zwischen dir und Gott, siehst du, das kleine Pfarrerlein, das auf seinen Knien ist. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. So frag doch vielleicht mal, wenn dir eine Person zum vierten Mal die ganze Problematik in seinem Leben oder in ihrem Leben erzählt, frag doch mal, hast du das schon mit Gott geteilt? Hey, solltest du mal tun, oder? Bevor wir es anderen mitteilen, teilen wir es zuerst unserem besten Freund mit, oder? Gott. Und dann glaube ich, dass der Ort auch, wo wir miteinander Lasten tragen, wo wir uns ermutigen, ja, liebevoller, wie es die Else getan hat, wo wir auch uns mal ermutigen und sagen, hey, lass dich jetzt nicht hängen in der Kurve. Ich weiß, dein Leben ist gerade so, aber bete Gott trotzdem an. Aber ich glaube, dass der Ort, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dass wir dann vor allem in den Ort der Anbetung kommen sollten, wo es nicht um Ach, um Aber geht, sondern um Herr. Es geht nur um dich. Auf, Herr. Es geht nur um dich. Und ich möchte uns ein paar ganz, ganz praktische Dinge mitgeben, bevor wir dann in die letzte Bibelstelle gehen. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass dass eine Worship-Ausbildung, so heute gibt es ja viele Worship-Akademies, lass mich mal so rum sagen. 1988 habe ich mit Marion Warrington die erste Lobpreisschule in Deutschland in die Welt gerufen. 1988. Das war so, weil sie hat 1982, das glaube ich, erste Kinder noch diese alte Bücher, Du bist Herr, Band 1, ich weiß gar nicht, bei welchem Band wir heute sind, 35 oder so. Band Nummer 1 und das erste Lied, das sie übersetzt hat, war nimm ein, das gute Land, das Gott dir gibt. Bum, bum. So. Und das war dramatisch. Jetzt singen wir keine Pfingstjubellieder mehr, jetzt singen wir so neue Chorusse. Boah, das war, boah. Und dann hat sie gesagt, Mischa, das kommt ja ursprünglich aus Australien, Neuseeland, jetzt müssen wir machen eine Lobpreisschule, wir müssen die Leute im Land trainieren. Okay, haben wir Guitar Roy von Altenstein mitgenommen, 1988. Und ich habe mal nachgeschaut, die Notizen sind alle noch handschriftlich damals. Gell? Da gab es ja noch keine richtige Textverarbeitung. Und ich lehre eigentlich heute immer noch das Gleiche, was ich damals gelehrt habe. Und für alle, die im Worship sind, ihr trefft euch ja dieses Jahr öfters, könnt ihr euch gut merken. 5. David aber nahm wie viele Steine? 5. Könnt heute jeden Lobpreisleiter fragen, ob es Michael W. Smith ist, Israel Newton oder ganz neumodische. Sie haben immer 5 Songs dabei in dem Gottesdienst. Und dann ist es auch nichts Magisches, 2, 3 Lieder der Anbetung. Maximal 2 Lieder des Bekenntnisses von Lobpreis. Und dann gibt's noch außergewöhnliches Liedgut, das ist weder Lobpreis noch Anbetung, das sind einfach Strophen, die wir singen, Bekenntnisse, Wünsche, die eigentlich nicht so häufig, nur wenn es der Predigt passt. Aber wir kommen eigentlich zusammen, um Gott im Lobpreis, um ihn zu erhöhen und dann Anbetung 3. Und so war bei uns auch im Gottesdienst, ich habe immer über die Songliste drüber geschaut und habe gesagt, hey, 2 Lobpreis, 3 Anbetung, 5 mehr braucht man nicht. Ich sage auch jemand, wenn er eine Predigt, hey, mehr als 5 Bibelstellen, boah, das vertrau doch einfach, dass die Bibelstellen, die du zitierst, dass es Kraft hat. Vertrau darauf, dass die Lieder Kraft haben, dass Gott, der das inspiriert hat, es nochmal anhaucht. Und dann gibt es einen ganz einfachen Index. Lobpreislieder haben viel Text, Anbetungslieder haben wenig Text. Also je weniger Text ein Lied hat, desto mehr kommen die Leute in die Anbetung. Das ist übrigens auch empirisch erforscht. Und deshalb hat John Wimber, der noch sehr, sehr viel mit Vineyard bewirkt hat, immer gesagt hat, und das fand ich immer so toll, wie so ein älterer Mann dann an den Overhead-Projektor gegangen ist, da hat es einfach zugeklappt. Und er hat gesagt, bei Anbetung brauchen wir keine Folie. Ich erhebe dich, singen wir nachher noch, ich erhebe dich, brauchen wir doch keine Folie, oder? Hey, und deshalb, 5 hat sich bewährt von 88. Wie viel haben wir denn? Boah, bin ich schon so alt. Ich lehre immer noch dasselbe. 2 Lobpreis, 3 Anbetung, angemessen Text, wenig Text. Warum? Dass wir in diesen Ort der Anbetung hineinkommen. Das Zweite, was vielleicht auch einige nicht wissen, ich habe den 1992 schon angefangen mit einem Freund aus England. Wir haben an drei verschiedenen Orten in England und in Deutschland ein prophetisches Training ins Leben gerufen. Prophetische Schule, kann man das lernen, auf Gottes Stimme zu hören und so weiter. Und da gab es eine Lehreinheit und die hat er genannt von Gänseblümchen zu Jesaja 6. Hört sich gut an, oder? Von Gänseblümchen zu Jesaja 6. Ich erkläre es euch, ich gebe die Auslegung. Euch schon mal aufgefallen, dass wenn so eine Zeit auch kommt, wo wir prophetisch hören, wie der eine sagt, ich sehe eine Blume. Dann hat unser Freund Bob, der so das Training gesagt hat, ich sehe auch eine Blume. Ich sehe ein Gänseblümchen, ich sehe eine Tulpe. Und dann hat er ein bisschen die Leute so, die Engländer, die dürfen das ja durch ihren schwarzen Humor, gesagt, hey, es gibt viel mehr als ein Gänseblümchen zu sehen. Es gibt im Prophetischen diese Ebene, den Herrn zu sehen. Und wenn wir im Lobpreis noch mehr in den Bereich der Anbetung hineinkommen, können wir parallel im Prophetischen noch mehr hineinkommen als nur, ich sehe ein Gänseblümchen, ich sehe den Herrn zu sehen. Macht einen riesigen Unterschied. Ich gebe euch die Auflösung, Jesaja 6, die ganz bekannte Bibelstelle, das wisst ihr nachher, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Aber Jesaja 6, das Wichtigste ist der Vers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb. Usia war einer der besten Könige eigentlich, die das Volk Israels jemals hatte. Ich erinnere euch dran, mit 16 wurde er König und er regierte über 52 Jahre und er tat, was dem Herrn gefiel. Israel hatte wenig Kriege und wenn, konnte er die Dinge diplomatisch lösen. Israel blühte auf unter seiner Herrschaft. Das Volk Gottes blühte sowohl auf wirtschaftlich als auch geistlich und jetzt stirbt dieser Usia. Und deshalb ist die Einleitung so wichtig. In dem Jahr, als der König Usia starb, hatte Jesaja einige Achs. Ich sag's dir. Ach Herr, so ein Mist, jetzt stirbt der. Ach Herr, was kommt jetzt? Steht da wieder so ein Putin auf oder ein Trump oder was kommt jetzt? Wenn Trump nach Grönland kommt, kommt er vielleicht auch nach Bayern, keine Ahnung. Wisst ihr, die Dinge bewegten diesen Propheten und er sagte, Mensch, meistens war ja das Schema im Volk Israel, auf einen guten König kam ein ganz schlechter. Komisch, oder? Die Taten, was dem Herrn missfiel, kommt wieder so ein faules Ei her. Jetzt hatten wir doch 52 Jahre eine coole Zeit. Und Jesaja hat übrigens prophetisch von diesem König Usia viel profitiert. Warum? Weil Friede war im Land, weil eine Ruhe war im Land, weil geistig ein hohes Serum schon da war und deshalb konnte er viel prophetisch entwickeln. In dem Jahr, als der König Usia starb, hatte er einige Achs. Und jetzt geht aber Jesaja einen Schritt weiter im nächsten Vers. Er hat nicht nur ein Aber. Ein Aber wäre, aber Herr, ich vertraue dir. Aber Herr, ich glaube an dich. Und aber Herr, du wirst es gut machen. Sondern wie geht es weiter in diesem Vers? In dem Jahr, als der König Usia starb, sah er kein Gänseblümchen, sondern was sah er? Sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Und dann hört er diese Sephraim, heilig, 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 heilig ist der Herr. Und die Lande sind voll seiner Ehre. Weißt du, wir brauchen mehr von diesen Momenten. Und bitte, ich denke, versteht auch den Anteil meines schwarzen englischen Humors. Wir brauchen natürlich auch Gänseblümchen-Prophetien, aber es gibt mehr. Es gibt den Herrn zu sehen. Wisst ihr, Jesaja hat hier in dieser Situation nicht nur die Fähigkeit entwickelt, seine Axt vor Gott zu bringen oder zu sagen, komm, jetzt beten wir alle mal Gott an, jetzt machen wir Lobpreis, sondern er überspringt diese Ebene und er sagt, ich sah den Herrn und ich sah ihn sitzen. Und wenn Gott sitzt auf dem Thron, heißt es, er ist in absoluter Kontrolle. So wie David ihn aufhört. Du bist in Kontrolle, Herr, ich muss gar nichts machen, du machst es. Und dann auch hier dieses Gejammer oft über, auch was wir manchmal dann auch tun als Christen, jetzt wird es bestimmt noch schlechter und die ganze, es geht alles unter und das ist deshalb, weil wir den Herrn nicht sehen. Weil wenn wir den Herrn sehen, löst es in uns eine andere Sicht aus, die Länder sind voll deiner Ehre. Herr, du wirst in dieser Welt deine Pläne ausführen, mit und ohne diese ganzen Chaoten, die meinen, sie können mitmischen. Die Länder sind voll deiner Ehre. Meine Schule, in der ich bin, ist voll deiner Ehre. Der Kindergarten, der Arbeitsplatz, Herr, dort ist deine Gegenwart. Dann passiert etwas, nur der Saum von seinem Gewand. Erinnert ihr euch noch, wie die Frau, die so lange krank war, nur den Saum, die Quaste berührt hat, und Kraft ging von Jesus aus. Und Gott hier sitzt auf dem Thron und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Hey, ich möchte uns ermutigen. Es gibt noch so viel mehr in 2026. Und vielleicht darf ich das noch als ganz praktischer Tipp mitgeben. Auch im Lobpreis in der Anbetung hat sich momentan ein bisschen so kultiviert, dass wir sofort nach einem Lied anfangen, irgendeine Wahrheit auszusingen. Lass uns doch viel mehr Zeit nehmen, bis wir in dem Raum im Allerheiligsten sind und den Herrn sehen. Und von Gott her was singen. Und indem wir singen, und die Länder sind voll seiner Ehre. Da sah ich den Herrn. Da sah ich den Herrn. Wisst ihr, es sind auch Momente, wo, ja, da könntest du dich beinahe umhauen. Erinnert euch an die Offenbarung, wo Johannes in diesen Thronsaal sehen darf und den Herrn. Und da fiel ich um und war wie tot. Keine Sorge. Aber es geht darum, einfach zu kapitulieren vor dieser Sicht. Er sitzt auf dem Thron. Und ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ermutigen, möchte uns als Gemeinde ermutigen, aber auch herausfordern. Es gibt viel mehr als diese Achs, es gibt viel mehr als diese Abers, es gibt diese Auf. Und ich möchte dir diese drei Worte mitgeben, für dich persönlich, für dein Leben, dass du das kultivierst. Ach, ich, ja, sag deine Ichs, Jesus. Wie es in diesem alten Lied heißt, da gehe ich ins Gebet. Lasst uns auch Zeit nehmen für diese Aber, das, was wir Lobpreis nennen, und sagen, ohne Weg, trotzdem, Hände hoch, auch wenn es runtergeht. Aber lasst uns vor allem in diese Momente kommen, wo es um, das sah ich, den Herrn. Wo wir uns Zeit nehmen und seine Gegenwart sich verströmt in unserer in unserem Zusammensein. Und ich hatte heute Morgen, bin ich irgendwann 4.08 Uhr wach geworden. Und sofort, als ich wach wurde, kam so dieses Lied, ich erhebe dich, ich erhebe dich, ich erhebe dich, oh Herr. Und da habe ich gesagt, Mensch, das kann dir doch jetzt nicht einfach so im Samuel und im Mario, der den Gottesdienst so ein bisschen verantwortet, sagen, hey, komm, am Schluss lass mal alles weg, weil das Lied, das kennt eh jeder. Wir gehen einfach so in den Raum der Anbetung. Wir haben heute Morgen hier die Gebetszeit. Und der Schlingel Mario, was macht der? Er fängt einfach a cappella an. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Weißt du, das war der Moment, wo Johnny Wimber in den Overhead ging. Braucht man nicht ausschalten. Hey, das kann jeder von uns. Ich erhebe dich. Und komischerweise, also ich erhebe dich, wird Karamashandaraba, Karamashandaraba. Jetzt habe ich ja übernatürlich gesungen. Ja genau, das war das Ziel. Deshalb gehst du in diesen Raum und plötzlich singen nicht wir tröstende Dinge, indem wir, hey, es ist nicht so schlecht, entspannt euch, alles wird gut, sondern plötzlich singen wir das, was der Himmel singt, gemeinsam oder prophetisch wird es ausgesprochen, wie es im Himmel ist. Es heißt in dieser Bibelstelle, wie im Himmel, so auf Erden, also müssen wir das aussingen, wie es im Himmel ist. Und wie ist es im Himmel? Sage ich den Herrn. Er sitzt auf dem Thron. Hey, entspann dich, die Länder sind voll seiner Ehre. David, entspann dich, dein Leben ist voll von meiner Ehre. Das ist nicht das letzte Psalm 3, da werden noch einige Psalmen kommen in deinem Leben. Die Länder sind voll von meiner Ehre. Und das sah ich, den Herrn. Lass uns gemeinsam aufstehen. Mario, kommst du zu mir? Was du vorhin getan hast, darfst du noch mal tun. Lasst uns ausstrecken. Einfach das A cappella singen. Wir erheben ihn. Einfach mal schauen, was passiert.